Im schönen Mai im Jahre 2006, genau gesagt in der Nacht des 14. Mai 2006, wurde der linke Politaktivist Jörg Bergstedt von der Polizei gefangen genommen, weil er in die Tür der Gießener CDU ein Loch gemacht haben soll und Parolen gesprüht haben soll. Mehr als 4 Tage saß er dafür in Haft. Ein klarer Fall von staatlicher Freiheitsberaubung, wie das Oberlandesgericht Frankfurt später feststellte. Denn niemand wusste besser als die Polizei, dass Bergstedt die ihm zur Last gelegten Straftaten gar nicht begangen haben kann. Sie hatte ihn nämlich zur fraglichen Zeit observiert, wie er mit Freunden Federball spielte vor dem Gießener Justizkomplex, weit ab von den Tatorten. 4 Jahre danach ermittelte der hessische Generalstaatsanwalt immer noch, wer denn nun für die Freiheitsberaubung verantwortlich sei, unter anderem auch gegen den damaligen Innenminister Volker Bouffier. Bouffier und Bergstedt verbinde eine innige Feindschaft, wie die Frankfurter Rundschau schreibt. Die beiden waren in Gießen, wo Bouffier lebt. Jörg Bergstedt betreibt in der Nähe von Gießen eine Projektwerkstatt, schon des Öfteren aneinander geraten. Kurz bevor Bouffier zum Ministerpräsidenten gemacht wurde, wurden die Ermittlungen eingestellt. Verantwortlich für die Freiheitsberaubung Jörg Bergstedts ist niemand. Und der hat ja schon etliches auf dem Kerbholz. Zurzeit sitzt Jörg Bergstedt wieder im Knast, diesmal gleich für ein halbes Jahr. Er hat mit 3 weiteren Aktivisten ein 9 Quadratmeter großes Genfeld öffentlich zerstört. 4 waren sie, einer ging in den Knast, Jörg Bergstedt. Und mit dem sprachen wir über all dieses. Jörg, du wurdest ja unfreiwillig zu einem halben Jahr staatlicher Vollpension verurteilt, also zu einem halben Jahr Knast. Wie kam es denn dazu?
Das ist jetzt natürlich schon eine längere Geschichte, weil die Tat, in Anführungsstrichen, die ich da gemacht habe, das Schlimme, das liegt ja schon richtig lange zurück, nämlich am 2. Juni 2006. Da gab es in Gießen ein Feld mit gentechnisch veränderter Gerste der Universität Gießen. Das war deklariert als Sicherheitsforschungsversuch, hat auch richtig viel Geld bekommen dafür von der Bundesregierung. Und wir hatten das damals auch relativ gut recherchiert, dass das alles Lug und Trug war, also dass da ganz andere Sachen gemacht wurden und lauter Betrug bei den Antragsverfahren und so gemacht wurde, um an das Geld zu kommen. Trotzdem gelang es der Uni und insbesondere dem doch relativ brillant auftretenden Universitätsvizepräsident wurde er dann auch Kogel, alle möglichen so in den Finger zu wickeln. Es haben selbst die Grünen in Gießen für dieses Genfeld gestimmt und fanden das toll. Das war ziemlich abgefahren und wir waren wirklich so die Einzigen, die gesagt haben, was ist denn das hier für eine riesige Propagandanummer? In der Stadt, klar, die Uni Gießen ist ein Schwergewicht in der Stadt Gießen. Und da damals also auch Anwohner, da wurde niemand beteiligt, das wurde halt so durchgezogen, wie das ist, mit Sofortvollzug. Das heißt, es gab keine aufschiebende Wirkung von irgendwelchen Einwendungen. Und dann haben wir damals angekündigt, also wenn ihr so agiert, dann bleibt uns gar nichts anderes mehr übrig. Wir kündigten dann offen eine Feldbefreiung an, die haben wir auch gemacht. Das war sehr überraschend für uns, weil wenn man so etwas offen ankündigt und da steht ganz viel Polizei rum, dann denkt man ja nicht unbedingt, dass man auf die Fläche raufkommt. Wir kamen aber trotzdem rauf, dann haben sie uns auf der Fläche, die ist halt nur 9,6 Quadratmeter groß gewesen, also das ist kleiner als ein Studentenwohnheimzimmer. Und bei der Festnahme ist so viel zertrampelt worden, der Versuch war hinüber. Und dann haben sie ein Verfahren angezettelt, wir waren zu viert auf der Fläche und zunächst einmal war das alles eine Lappalie. Gegen 2 von uns 4 hatten sie schon eingestellt, wegen Geringfügigkeit und irgendwann mal wechselten dann die Zuständigkeiten und sie dachten sich aus, nee, wir machen jetzt hier mal eine richtig fiese Nummer, aber dann war gegen 2 schon eingestellt, blieben halt noch 2 übrig und dann haben sie so einen ganz abgefahrenen Prozess gemacht. Also der erste, sie wollten auf jeden Fall die Uni schützen, das heißt, die sollten möglichst nicht als Zeugen vernommen werden, dann haben sie bei der ersten Instanz mich als Angeklagten aus meinem eigenen Prozess geworfen, das geht überhaupt nicht in Deutschland, haben sie aber trotzdem gemacht und dann haben sie mit lauter Tricks eine Revision darauf verhindert und dann läpperte sich das so über die Jahre hin, bis am Ende dann nachdem sowohl das Oberlandesgericht in der Revision wie auch das Bundesverfassungsgericht in der Verfassung gesagt haben, sie gucken sich das gar nicht an, alles so durchgewunken, zack, 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 bin ich dann am 23. September hier in Gießen im Knast gelandet in der Angelegenheit.
Wurde das eigentlich vom Gericht irgendwie begründet, dass ihr zu viert wart und du als Einziger ein halbes Jahr in den Knast geht?
Ja, also das in der ersten Instanz wurde ja dann irgendwie gar nichts mehr so richtig begründet, weil es war ja niemand mehr da. Es war noch ein zweiter Angeklagter, der ist dann als Protest, dem ist quasi verboten worden, noch was zu sagen als Angeklagter, durfte keine Fragen an die Zeugen stellen und so weiter. Ich war schon rausgeworfen, dann ist er auch gegangen. Dieses Gerichtsverfahren ist ohne irgendwelche Personen auf der Angeklagtenbank gegangen. Der eine Rechtsanwalt, der uns noch unterstützt hat, ist auch aus Protest gegangen. Und es gab überhaupt niemanden mehr, sodass auch da musste man ja auch nichts mehr begründen. Und im zweiten Prozess war es dann, also in der Berufung, da war es ein bisschen schwieriger, weil wenn Sie da Rechtsfehler machen, dann können Sie nicht so einfach mit Tricks eine Revision verhindern. Da haben Sie sich ein bisschen bemüht und das führte dann am Ende zu einer ganz, ganz abgefahrenen Urteil. Nämlich, wir haben ja sehr stark auf diesen rechtfertigenden Notstand abgezielt. Das ist ein Paragraph im Strafgesetzbuch, der sagt halt, wenn die staatlichen Institutionen versagen oder selber absichtlich Scheiße bauen, und das haben wir minutiös nachgewiesen, dann kann man als Bürger auch eingreifen, ne? Also klassisches Beispiel ist, irgendwo brennt ein Haus und du willst irgendwelche Leute retten, musst dafür über die Tür eintreten, dann wirst du nicht wegen Sachbeschädigung verurteilt. Mhm. Auch wenn, also das ist jetzt quasi so das Übertragende zur Notwehr, du bist nicht selber bedroht, sondern machst insgesamt eine Handlung so etwas abstrakter, dann ist das rechtfertigender Notstand. Und da wollten wir drauf hinaus und der Richter hat dann natürlich sich gewundert, wie kriegt er das hin, weil wir konnten alles nachweisen, dass alles sonst nicht funktionierte. Und dann hat er ein Urteil gefällt, das hatte schon in sich, das war ein schöner Spruch, der ist bei vielen in Erinnerung geblieben. Man darf sich gegen Genfelder nicht wehren, weil sowieso alles zu spät ist. Zitat, der Geist ist aus der Flasche. Das Zeug ist zwar gefährlich, der ganze Versuch ist total schlampig gewesen, es hat Betrug gegeben, noch und nöcher, steht alles im Urteil drin, aber wir durften uns nicht wehren, weil sowieso nichts mehr zu retten ist. Und da fasste man sich natürlich an den Kopf. Und dann habe ich so eine hohe Strafe gekriegt, auch das steht im Urteil, weil meine Staatskritik, muss der Staat darf sich sowas nicht gefallen lassen. Also ich habe quasi so eine Art Anarchie-Zuschlag bekommen. Also das war richtig offen ausgeführte politische Justiz. Und naja, so kam es am Ende dann zu diesen 6 Monaten. So, das war irgendwie, man saß so da und dachte sich, ist schon gut, das macht einfach auch gar keinen Sinn, das zu kommentieren.
Ja, bei der Realität kann das Kabarett einpacken. Mein aller Kürze zusammengefasst, was ist deine Kritik an diesen Gentechnikversuchsfeldern?
Also man kann das natürlich nicht vereinheitlichen, aber es ist so, dass unter den jetzigen, vor allen Dingen wirtschaftlichen und auch gesamtgesellschaftlichen Bedingungen, technische Entwicklung ja insgesamt nur noch stattfindet, zum Zwecke der Erhöhung von Profiten. Es wird ja nicht mehr irgendwie erfunden, irgendwo technisch weiterentwickelt, was für die Menschen sinnvoll ist, sondern was für den Profit sinnvoll ist. Im Bereich der Gentechnik ist das sehr, sehr stark ausgeprägt. Die forschen fast ausschließlich daran, dass die Landwirtinnen und Landwirte das Zeug hinterher nicht mehr selber anbauen können oder dass sie ganz bestimmte Spritzmittel dann kaufen müssen. Also ich habe da ganz viel recherchiert, ja auch einige Veröffentlichungen zu gemacht, in deren internen Papiere, es gibt zum Beispiel so eine tolle Begründung, das sagen die selber, die Gentechnikkonzerne, sie brauchen die Gentechnik, damit sie wieder mehr Spritzmittel verkaufen können. Also das gibt es in internen Papieren von denen ganz klar. Und diese, also das, was momentan erforscht wird, und das ist natürlich durch das kapitalistische Wirtschaftssystem erzwungen, ist ausschließlich etwas, was Profitinteressen bedient und die selbstbestimmte, die Ernährungssouveränität, gerade auch in den ärmeren Ländern dieser Welt, zerschlagen soll. Das ist das klare Ziel. Und dieser Art von Technikentwicklung, dieser Orientierung von Universitäten auf reine Zuarbeit für irgendwelche Konzerninteressen und sowas, haben wir uns an diesem Beispiel mal sehr energisch entgegengestellt und das finde ich auch weiterhin richtig.
Jetzt gab es ja ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass diesen Versuchsfeldern weiter, ja so steht es in der Presse, dann enge Grenzen setzt. Ja. Wie beurteilst du dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil?
Ich habe ja jetzt gerade im Knast ein Buch fertig geschrieben, wo ich diese Auseinandersetzung um dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil auch ein bisschen auseinandergenommen habe. Denn leider muss, finde ich, ist es wieder mal das immer selbe Spielchen, das ist diesen medial doch sehr geschickten Zusammenhängen immer wieder gelingt, so die ganzen Umweltschützer und die Grünen und sowas auseinanderzunehmen. Bevor das Gesetz von dem Land Sachsen-Anhalt vor dem Bundesverfassungsgericht angegriffen wurde, hatten wir alle klar, dass dieses Gesetz scheiße ist. Und durch den Angriff von dem Land Sachsen-Anhalt haben die Umweltverbände und die Grünen und sowas ihre Position gewechselt und haben jetzt angefangen, das Gesetz zu verteidigen. Das heißt, jetzt gilt dieses Gesetz als ein hervorragendes Gesetz. Und das ist ein gigantisch geiler PR-Schachzug gewesen, diese ganze Verfassungsgerichtsgeschichte. Und es tut mir leid, also man ist ein bisschen immer verlorener Flur in dieser komischen umweltpolitischen Bewegung in Deutschland, wenn man mit einer klaren Position irgendwo steht. Also ich fand, das Gentechnikgesetz war vorher scheiße und es ist ja nun für das Verfassungsgericht bestätigt worden. Das heißt, es ist auch jetzt noch scheiße.
Was kritisierst du denn an dem Gentechnikgesetz?
Also wir haben zum Beispiel, ich mache mal nur ein einziges Beispiel, wir haben im Gentechnikgesetz ein Paragraph 1, in dem Satz 2 steht eine Koexistenz Recht drin. Das wird ja immer hochgehalten. Das ist von Renate Künast damals eingeführt worden. Renate Künast selber hat dann allerdings auch den Paragraph 16 eingeführt, über den keiner redet. Die Grünen wollen natürlich auch nicht, dass man mitkriegt, dass sie auch auf der anderen Seite da stehen. In Paragraph 16 steht, wer ein Feld anlegt, muss sich an den Paragraph 1 Satz 2 nicht halten. So, das steht gleich im Gesetz drin. Und das geht halt alles so weiter, die ganze Sache mit den Grenzwerten und das als gentechnikfrei gilt, wenn man 0,9% Gentechnik drin hat und so weiter und so fort. Das weiß jeder. Das ist ja keine neuen Erkenntnisse. Das haben also, als diese Schlacht vor dem Bundesverfassungsgericht losging, also die Presseinfos vorher von den Umweltverbänden, von Bioland und so etwas, da stand auch noch drin, dass das Gentechnikgesetz scheiße ist.
Ist das überhaupt möglich? Koexistenz von Gentechnikfeldern und konventionellen und Biofeldern?
Nein, natürlich nicht. Völlig ausgeschlossen. Das wissen die auch selber. Ernst-Ludwig Winacker hat letztes Jahr, ungefähr mit Sommer letzten Jahres, das ist der ehemalige Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft gewesen, ein wirklich klarer Verfechter der Agrogentechnik. Der hat gesagt, wir müssen den Leuten rein Wein einschenken. Es ist völlig absurd, dass es so etwas wie Koexistenz geben könnte. Der Pollen fliegt hin, wo er will. Also das ist so ein Satz. Hätte ich den gesagt, hätten die mir gesagt, oh, sind sie unsachlich oder so etwas. Die wissen das alle selber ganz genau. Und wenn man sich anguckt, wo die Genfelder in Deutschland angelegt werden, dann werden die nicht zufällig immer genau neben die Saatgutbanken, wo das sortenreine Saatgut erhalten werden soll, geplant. Die Auskreuzung, also das ganze Verunreinigen, das ist ein organisierter Prozess, davon träumen die doch.
Nochmal zurück, am 23. August veröffentlichten Pitt von Bebenburg und Matthias Thieme in der Frankfurter Rundschau einen Artikel über dich, der den Titel trug, Feinde fürs Leben, gemünzt war diese Überschrift auf die Beziehung zwischen dir und Volker Bouffier, beide in Gießen. Diese Beziehung, also das, was da sozusagen die ganze Vorgeschichte ist bei euch in Gießen, meinst du, die hat mit diesem Urteil zu tun, dass du ein halbes Jahr jetzt da zu einem halben Jahr verurteilt worden bist?
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also wenn man sich den Unterschied anguckt, dass gegen zwei Leute, die das Gleiche gemacht haben, eingestellt wurde und ich ein halbes Jahr ohne Bewährung bekomme, es sind gestern gerade in Aschersleben, bei einem ganz ähnlichen Fall, die haben dann Weizenfeld zerstört, was auch sehr, sehr teuer war, der Schaden ist sogar noch größer gewesen, wieder Leute zu 25 Tagessätzen verurteilt worden. Also man sieht hier, dieses Urteil ist auch im Bundesrepublikan, das ist völlig einmalig und wenn man, die Vorgeschichte ist ja, wenn man sich das durchliest, diese Geschichte da aus der FR oder, wir haben ja ganz viele Fälle zusammengestellt, die versuchen seit Jahren, uns hinter Gitter zu kriegen und ich bin ja nicht nur ein Gentechnikgegner, sondern setze mich sehr viel mit Kritik auseinander. Ich habe ganz viel zu innerer Sicherheit gemacht, gerade in Gießen. Wir haben ganz viel Justiz- und Polizeikritik auch gemacht. Und in diesem Zusammenhang sind wir immer wieder mit Bouffier und seinen Leuten und auch mit der Gießener Justiz, mit der Gießener Polizei und sowas ständig aneinander geraten. Und die haben ständig versucht, uns hinter Gitter zu kriegen. Das, was damals in der FR stand, dieses absurde Federbeispiel, war ja eine der Nummern, wo sie einen Anschlag auf den Innenminister war ja damals noch Bouffier, sich ausgedacht haben, um mich hinter Gitter zu kriegen. Und jetzt muss man sich klar sein, das ist gescheitert damals, weil die Polizeiobservationsakten selber etwas anderes hervorgaben. Das war 2,5 Wochen vor der Feldbefreiung. Und während, als wir auf dem Feld standen, kamen einige Polizisten an, die uns heruntergeräumt haben. Manche haben gesagt, wir sind sehr verwundert, dass Sie das selber machen, Herr Bergstedt. Denn es gibt sehr viele Leute, die warten auf ein solches Ereignis, um sie endlich mal in den Knast zu bekommen. Ganz ehrlich, es wäre auch ein Erklärungsmodell, warum wir überhaupt auf diese Fläche draufgekommen sind, obwohl da so viel Polizei gestanden hat.
Dann wärst du gewissermaßen aber ins offene Messer gelaufen.
Oder sagen wir es mal so, die Innenpolitik hat ein Genfeld geopfert, um ihr Mütchen zu kühlen. Ich selber, nun ja, ich kann mit der Situation schon umgehen. Also mich werden sie durch dieses halbe Jahr nicht einschüchtern. Ich habe ja jetzt auch, das muss man ja schon sagen, erstmal das Glück, in Anführungsstrichen, im offenen Vollzug gelandet zu sein. Weswegen ich zum Beispiel an Buchprojekten, an denen ich jetzt gerade gearbeitet habe und arbeite, weiterarbeiten kann. Das hätte schlimmer kommen können und es geht einfach auch vielen Leuten schlimmer, das darf man auch nie übersehen. Ich bin ein halbes Jahr jetzt im offenen Vollzug. Das ist gegenüber der Trostlosigkeit, den Strafe und Knast in Deutschland darstellt, erstmal noch relativ gut, also den meisten anderen, die von Staat eingesperrt werden, denen geht es deutlich schlechter.
Das heißt also, du kannst tatsächlich dein Buch weiterschreiben?
Ich habe jetzt inzwischen, das war ein bisschen ein Ringen, weil das war schon klar, dass ich verschiedenste Einmaligkeiten in diesem Knast darstelle. Also jetzt das Neueste ist zum Beispiel, ich fahre am Sonntag und Montag nach Dannenberg, weil ich als Verteidiger von einer Castor-Aktivistin dort an einem Prozess teilnehme. Das hatten die alles natürlich noch nie in so einem Knast. Knäste sind ja zunächst auch einmal für bestimmte Bevölkerungsschichten da und ich bin da ein bisschen ungewöhnlich, auch das ärgert mich und führt natürlich dazu, dass ich meine Knastkritik immer noch nur deutlicher wiederhole, dass die ein bisschen, dass das alles ein bisschen ungewohnt ist, dass ich da bin, zeugt halt dafür, diese Knäste sind in dieser Republik für bestimmte soziale Schichten da, deshalb müssen sie auch weg, diese Knäste.
Jörg, zum Abschluss unseres Interviews vielleicht nochmal ein Werbeblock. Woran schreibst du denn eigentlich?
Jetzt schreibe ich gar nicht mehr daran, denn seit vorgestern bin ich fertig. Also ich hatte dieses, ich habe ja eine sehr umfangreiche Recherche gemacht zu Gentechnikgesellschaften, also zu dem, wie die Behörden, die Konzerne, die Lobbyverbände und die Universitäten alle so zusammenhängen, wie da Gelder fließen und so weiter und so fort. Dazu hatte ich schon vor anderthalb Jahren eine kleine Broschüre rausgegeben, die war richtig heiß umstritten. Also es gab dann ein fettes Verfahren, um die zu verbieten. Am Ende haben die aber verloren. Und das war aber nur so eine kleine Broschüre, wo ich Fallbeispiele dargestellt habe. Und jetzt habe ich quasi nochmal so eine Enzyklopädie der ganzen Gentechnik-Seilschaften zusammengestellt. Monsanto auf Deutsch wird das Buch heißen und ungefähr einen Monat oder so rauskommen. Und das habe ich vorgestern fertiggestellt und seitdem in der Druckerei. Und naja, ich hoffe, dass das etliche Leute richtig ärgert.
Kann für dich denn etwas da in deiner jetzigen Situation getan werden?
Also ich meine, wenn mich so jemand fragt, dann sage ich natürlich, also da ich draußen jetzt momentan nicht Veranstaltungen machen kann, ich habe ja auch viele Vorträge zu dem Thema Gentechnikgesellschaften gemacht, wäre es natürlich schön, wenn dieses Thema jetzt so ein bisschen weitergetragen wird. Also wenn Leute Lust haben, ein paar von den Büchern zu nehmen und mal gucken, dass die weiter rumkommen. Es gibt auch, wir haben auch vorher einen Mitschnitt von dieser Veranstaltung gemacht. Das heißt, man kann das auch weiterhin als Abendveranstaltung machen. Dieses Thema weitertragen. Ich finde das ja viel spannender. Macht draußen Aktionen gegen diese ganze Scheiße in dieser Gesellschaft und schickt mir ab und zu mal einen Brief. Das hilft mehr als Händchen halten. Also ich im Knast ist langweilig, aber ich werde dieses halbe Jahr überleben. Das Desaster wäre eigentlich, wenn sich tatsächlich Leute davon einschüchtern lassen, dass ich im Knast sitze, dann hätten die ja ihr Ziel erreicht.
Jörg, wir danken dir für das Gespräch.
Okay, mach's gut, ne?